Liebe Gemeinde, ich darf euch ganz herzlich auch den guten Abendgottesdienst schon mal ans Herz legen, den wir heute Abend um 19.30 Uhr haben. Ich möchte euch bitten, wenn ihr heute Abend kommt, dass ihr eine Bibel mitbringt und auch etwas zum Schreiben. Wir haben nämlich etwas geplant, mehr möchte ich noch nicht verraten, um den Spannungsbogen noch etwas aufzubauen. Dass ihr alle zahlreich heute Abend kommt, wo wir einen großen Schwerpunkt auf dem Thema Anbetung und Lobpreis haben werden, aber auch einige andere Elemente vorbereitet haben. Also heute Abend 19.30 Uhr seid herzlich dabei, eingeladen meine ich, und dabei. Was glaubst du, wer du bist? Da sind wir ja gerade dran an dieser Frage, die Frage nach Identität. Jürgen hat gestartet vor 2 Wochen bei diesem Thema. Letzte Woche hat Dieter gepredigt und da war das Thema, werde die Person, die Gott in dir sieht. Gott hat uns eine neue Identität geschenkt, haben wir letzte Woche gehört. Und heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn man eben in Identitätskrisen ist. Identitätskrisen überwinden. Es gibt ja Momente im Leben, wo man sich die Frage stellt, wer bin ich denn eigentlich und was macht mich denn eigentlich noch aus? Das kennt der ein oder andere von euch auch, hoffentlich mal. Ich bin nicht der Einzige, hoffentlich, der sich solche Fragen mal gestellt hat. Ich meine, wenn es im Leben einmal alles gut läuft, wenn man so seine Entchen auf der Reihe hat, dann ist es ja ziemlich einfach. Aber in der Krise, an einem Wendepunkt, wenn einem irgendetwas wegbricht, was einem eine Stütze war, dann stellt man sich die Frage, was macht mich denn jetzt noch aus? Wer bin ich denn jetzt noch? Das ist der Grund, warum wir heute auch die Kinder gesegnet haben, warum ihr auch als Familien heute da seid. Wir wollten heute Gutes über den Kindern aussprechen. Identität hineinsprechen, das Ding, weil wir wissen, jeder Mensch geht durch Krisen gehen. Und dann ist es wichtig, dass man gute Worte hat, an die man sich klammern kann, auch als Eltern zum Beispiel, als Familien. Darum geht es. Immer wieder sich die Frage zu stellen, wie kann ich an diesen Punkten, wenn ich entmutigt bin, wo kriege ich denn neuen Halt? Und ich habe das selber einige Male erlebt im Laufe meines christlichen Lebens, dass ich mega entmutigt gewesen bin. Dass ich nicht mehr wusste, wie ich weitermachen soll. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich bin scheinbar keinen Schritt vorangekommen. War total verzweifelt. Und das sehe ich bei vielen Christen, dass da häufig Unsicherheit ist. Dass Christen sich häufig minderwertig fühlen oder teilweise in Depressionen verstrickt sind, weil sie echt die Perspektive verloren haben. Und in dieser Krise, dann, wenn mir der Wind und die Wellen ins Gesicht schlagen, dann brauche ich ein Fundament. Dann brauche ich etwas, auf dem ich stehen kann. Und darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Ich habe in der Predigtvorbereitung an ein Ehepaar gedacht, die ich und die wir als Gemeinde sehr schätzen. Und das ist das Ehepaar Spalke. Und ihr wundert euch jetzt sicher, warum ich die beiden erwähne. Bei diesem Thema musste ich an die beiden denken, weil die beiden, Marco und Justine, sind Missionare in Südafrika. Sie waren vor einigen Wochen und Monaten hier in der Gemeinde, haben uns besucht, berichtet von ihrer Arbeit. Und die beiden haben eine Tätowierung. Und daran habe ich gedacht. Die haben eine Tätowierung am Handgelenk. Bei Marco steht das Wort Son, Sohn. Und bei Justine steht das Wort Daughter, also Tochter. Und wisst ihr, warum das am Handgelenk steht? Wenn man total verzweifelt ist und seinen Kopf in die Hände schlägt, wo schaut man dann als erstes hin? Dann schaut man an das Handgelenk. Wenn ich so verzweifelt eben sitze, dann schaue ich ins Handgelenk. Und die beiden haben sich festgelegt. Sie haben gesagt, wenn wir in die Mission gehen, das wird kein Eierpopeia, das wird hart werden. Wir werden in Krisen kommen, wir werden vielleicht Glaubenskrisen erleben, wir werden persönliche Krisen erleben. Und wenn ich denn da sitze und mir die Tränen kommen und ich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, dann will ich daran erinnert werden. Ich will da mein Fundament haben. Darauf kommt es an. In der Krise zu wissen, wo schaue ich dann hin? Sich festzulegen, was ist mein Fundament? Worauf stehe ich denn? Auf ein tolles Gefühl, wo ich mich mal vor 5 Jahren bekehrt habe und der Herr mir so richtig schöne Gefühlchen in meinem Bauch gegeben hat. Und deswegen habe ich meine Hand gehoben und habe dann gesagt, ich möchte in der Gemeinde dabei sein. Aber nein, wir legen uns fest. Gefühle sind schön und gut. Aber im Leben kommen Krisen. Und auch im Glaubensleben gibt es Krisen. wenn meine Identität in Frage gestellt ist, was macht mich denn dann noch aus? Und ich erlebe immer wieder Christen, die so enttäuscht sind, die niedergeschlagen sind und die getäuscht werden, auch von Mächten der Finsternis. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich habe heute vor, da dem etwas entgegenzusetzen. Und das Ganze, wenn unsere Identität in Frage gestellt wird, kann vielerlei Gründe haben. Das kann sein, dass Erfahrungen und Prägungen aus der Vergangenheit uns immer wieder hochkommen. Gedanken, Worte, die uns zugesprochen worden sind von Lehrern oder von Eltern oder von Freunden aus der Vergangenheit. Das kann aber auch sein, und da betrete ich jetzt ein Gebiet, das in christlichen Kreisen auch sehr kontrovers ist, aber das ich auf alle Fälle ansprechen möchte. Es gibt ein Gebiet, das die Bibel das Antigöttliche oder dass es Mächte gibt, die nicht von Gott sind, die uns in einen realen Kampf hineinführen, die auch unsere Identität angreifen wollen. Das Beste, was der Feind machen kann, wenn er dich schon verloren hat, ist, dich zu täuschen in deiner Identität. Ich hab das Bild so in der Vorbereitung gehabt. Manchmal gibt es ja so Häuser, die sind besetzt. So in Hamburg gibt es so besetzte Häuser zum Beispiel. Die Häuser gehören jemandem anderen. Aber da wohnen Leute drin, die leben wie die Axt im Walde. Ja? Da sind die Fenster kaputt, da sind die Türen eingeschlagen. Aber trotzdem gehört dieses Haus jemand anderen. Und so erlebe ich mich und erlebe ich uns manchmal. Wir lassen es zu, dass Leute in unser Haus reinkommen und wir sagen, nee, stopp. Und wir Christen leben in einem ganz realen Kampf. Das ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut, sagt die Bibel ganz eindeutig. Es gibt nach biblischer Lehre ein Reich Gottes und ein Reich der Finsternis. Und viele sagen, ja, das hat es früher gegeben zu Zeiten Jesu, aber das betrifft uns heute nicht mehr. Habe ich auch oft gedacht. Dämonen habe ich noch nie gesehen und muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sagt Paulus ganz klar, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen böse Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Paulus zieht hier einen großen Kreis um unsere sichtbare Welt hin und sagt, es gibt noch mehr als das, was wir mit unseren Augen sehen können. Und in dieser Welt sind wir in einem ganz realen Kampf. An anderer Stelle sagt er, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir widerstrebende Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Da sagt Paulus, es ist ein ganz realer Kampf um unseren Kopf. Um unsere Gedankenwelt herrscht ein Kampf. Und wenn wir Christen sind, müssen wir uns das einfach bewusst machen. Glaube ich, dass da ein ganz realer Kampf stattfindet. Du gehörst, wenn du zu Jesus gekommen bist, wenn du gesagt hast, ich tue Buße von meiner Sünde, ich gehe zu Christus, lass mir neues Leben schenken, dann gehörst du ihm. Ganz einfache biblische Lehre. Das Beste, was der Feind machen kann, ist dann noch, dich zu täuschen, dass du ständig in der Niederlage und nicht in deine Identität in Christus hineinwächst. Indem du weiter denkst, ich bin es nicht wert, indem du weiter dir permanent deine Sünden vor Augen führen lässt, wo du auch wieder versagt hast und du dich schlecht fühlst und du dich schämst. Und ich glaube, dass uns bewusst sein muss, es herrscht ein ganz realer Kampf gegen Mächte und Gewalten. Und das ist, ich betone das, kein Kampf gegen Menschen. Ganz, ganz wichtig. Es ist ein Kampf gegen Gedankenfestungen. So das Bild hier. Es gibt Gedanken, die Böses oder Antigöttliches hervorbringen. Das kennt jeder. Wenn man seine Augen öffnet für das, was die Bibel hier an den Horizont zeichnet, Paulus besonders, dann herrscht da ein Kampf um unsere Gedanken. Und das ist nicht unbedeutend, weil aus Gedanken werden Taten. Ich habe noch keinen Menschen in der Seelsorge kennengelernt, der gesagt hat, ich bin morgens aufgewacht und ich habe die Ehe gebrochen. Einfach so, nichts passiert vorher, ich bin ganz erschrocken. Oder ich habe im Gefängnis viele Mörder kennengelernt, da ist keiner aus Versehen Mörder geworden. Das fing an im Kopf, in den Gedanken. In den Gedanken kommt das, hey, ich habe Stress mit meiner Frau. Oh, die andere Frau macht mir so schöne Augen. Das fängt im Kopf an. Und da hängt, ist der Kampf, den Paulus hier uns vor Augen macht. Der Talmud sagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und da kann jetzt jemand sagen, auch ja, die Mächte der Finsternis und so weiter, ja, das ist doch nur so ein Chiffre, das Böse für das Allgemeine, dafür kann man Teufel sagen oder Dämonen oder wie auch immer. Aber das Böse gibt es, aber den Bösen gibt es garantiert nicht. Und Michael Herbst, der Professor aus Greifswald, Theologieprofessor, hat gesagt, wenn das so wäre, dass es keine personhafte Macht der Finsternis gibt, dann hätte Jesus selbst permanent gegen Schießbudenfiguren gekämpft. Wer das einfach wegstreicht, erklärt Jesus zu einem vormodernen Naivling. Und das wiederum finde ich naiv, sagt dieser von mir sehr geschätzte Professor Michael Herbst. Ein anderes Extrem ist allerdings, dass Christen sich viel zu viel damit beschäftigen. Das geht schon manchmal in das magisch-esoterische hinein, wo man sich nur noch mit der unsichtbaren Welt beschäftigt, permanent irgendwelche Dämonen sieht und irgendwelche Lehren daraus schließt. Und in unserer Gesellschaft ist das Esoterische sowieso unglaublich gewachsen in den letzten Jahren. Wir sprechen von einer postmodernen Zeit. Das heißt, die Zeit in der Moderne, wo man nur an das geglaubt hat, was man mit den Augen sehen kann, ist vorbei. Das, was man erfahren kann, wo man Macht bekommen kann über die Zukunft, über die Situation, das ist attraktiv. Ich habe vor kurzem mit Erschrecken gehört, dass in deutschen Schulen gependelt wird, dass dort Tarotkarten gelegt werden. All solche Dinge, völlig normal. Ich bin ja ein paar Jahre schon länger aus der Schule raus. Ich dachte, mir fällt die Kinnlade runter, als ich das gehört habe. Ich war empört. Wir sollten uns mit dieser Welt nicht zu viel beschäftigen. C.S. Lewis sagt, es gibt zwei Irrtümer über den Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Die eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Die andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßig und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Darum geht es. Ein Bewusstsein dafür haben, es gibt einen ganz realen Feind, der deine Identität in Frage stellt und der das nicht ganz offensichtlich macht, indem er mit einem Pferdefuß und mit Hörnchen vor dir steht und noch am besten einen roten Umhang hat, sondern das sind klitzekleine Gedanken, die deine Identität in Jesus in Frage stellen. Und wenn du diese Gedanken weiterdenkst, zieht es dich immer weiter weg von Gott. Darum soll es gehen heute, diese Freiheit zurückzugewinnen, den Kampf gegen diese Gedanken zu gewinnen. Ich habe eine Testfrage. Hast du das Recht auf ein gesegnetes Leben? Wer würde sagen, ich habe das Recht auf ein gesegnetes Leben? Eins, einige, sehr schön. Sehr schön. Hast du Grund, Hoffnung zu haben? Einige, sehr gut. Lasst euch das nicht nehmen, ihr Lieben. Ich habe in der Vorbereitung etwas Kämpferisches im Geist gespürt und ich merke, dass es hat etwas von Paulus, wie er mit den Galatern anfängt zu kämpfen, wo er sagt, oh ihr unverständigen Galater, wir können das mal mitlesen, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Paulus kämpft hier. Ihr unverständigen Galater, Christen können verzaubert werden, sie können den Blick verrückt bekommen auf einmal, weil da eine neue Lehre reinkommt und die klingt das so spannend. So, man müsste sich doch mal wieder beschneiden lassen. Paulus sagt, sie hätten sich doch verschneiden sollen. Ihr lieben Männer, das ist eine ganz schmerzhafte Vorstellung. Also, als ich mir das vorgestellt habe, habe ich gedacht, oh. Und es geht hier um die Wahrheit, die man verlassen hat. Die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheit von Jesus Christus, die man verlassen hat. Was ist Wahrheit? Angesichts aller bekannter und unbekannter Tatsachen muss die Wahrheit unverändert. Ich habe aus Versehen auf Mute gedrückt. Die Wahrheit ist endgültig und absolut. Wenn die Umstände deines Lebens dich zwingen, dein Leben neu zu durchdenken und wenn deine Ehrlichkeit dich angesichts neuer Gesichtspunkte zwingt, deine Überzeugung zu ändern, dann heißt es nicht, dass die Wahrheit sich gewandelt hat. Es bedeutet ganz einfach, dass du die Wahrheit nicht vollkommen erkannt hast. Und dass Umstände und neue Gesichtspunkte dich zwingen dazu, diese Tatsache anzuerkennen. Und es gibt in der Geschichte einen Mann, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Entweder ist das wahr oder es ist die größte Anmaßung überhaupt. Er hat gesagt, wenn ihr meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Es geht also darum, diese Wahrheit immer wieder vor Augen zu haben. Paulus sagt, ich hatte euch doch Christus vor die Augen gemalt. Warum ist da jemand anders jetzt? Das ist das, was Paulus sagt. Ihr sollt Christus vor den Augen haben. Und nur ihn. Nicht eine extra Lehre, noch mal ein bisschen das und ein bisschen jenes. Darum soll es gehen. Und ich möchte dir ein absolut sicheres Fundament geben, dass du so voller Zuversicht zu Gott kommen kannst und sagen kannst, das ist meine Zuversicht, das ist meine Identität und die lassen mich von nichts und niemandem rauben. Und da spielt das Wort und der Begriff Gerechtigkeit eine ganz große Rolle. Ich möchte mit dir darüber nachdenken, über die Frage, warum kannst du dir sicher sein? Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, in 5. Mose heißt es, und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir all diese Gebote, und damit ist das mosaische Gesetz gemeint, halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Die Israeliten haben damals gesagt, wir müssen das ganze Gesetz einhalten, dann sind wir gerecht. Das ist die Gerechtigkeit. Das bedeutet es, die Bedingungen, um in die Gegenwart Gottes kommen zu können, alles zu erfüllen. Darauf kommt es an. Das haben die Israeliten gewusst und haben permanent versagt. Die ganze Geschichte Israels hindurch bis zur Geburt Jesu immer wieder. Es gibt eine Phase, wo sie wieder sich versuchen dran zu halten und sie fallen wieder auf die Nase. Sie versuchen sich dran zu halten, sie fallen auf die Nase. Die Zeit der Richter, die Zeit der Könige. Harte Worte. Und Jesus sagt dann in der Bergpredigt, ihr sollt nicht meinen, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Da hängt Jesus die Messlatte so hoch, da kommt keiner mehr drüber. Die Gerechtigkeit der Pharisäer, wisst ihr, was das für Leute waren? Die haben das mosaische Gebot vor Augen gehabt. Die haben angefangen, die Senfkörner zu zählen, um den Zehnten geben zu können. Diese klitzekleinen Körnchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einer für den Tempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einer für den Tempel. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So haben die versucht, das Gesetz zu erfüllen. Die haben es richtig ernst gemeint. Die Pharisäer kommen ja in unserer Frömmigkeit immer ziemlich schlecht weg. Aber die haben es eigentlich richtig, die haben sich richtig Mühe gegeben. Eigentlich so richtig evangelikale, freikirchlicher sind das gewesen. Wir wollen es richtig ernst meinen. Und dann sagt Jesus am Ende noch, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann sage ich so, alles klar, ich bin raus. Ja? So vollkommen wie der Vater im Himmel sollen wir vollkommen sein. Ich weiß nicht, wie ihr noch ruhig auf eurem Stuhl sitzen könnt. Die Bibel beschreibt zwei Lebensstile. Der eine ist absoluter Gehorsam und das Ergebnis ist Segen. Und der andere Lebensstil ist Ungehorsam gegen Gottes Gebote. Und da reicht nur ein bisschen das Gebot zu erfüllen. Es reicht nicht 99,9%. Wir müssen das Gebot Gottes zu 100% erfüllen. 99,9% reicht nicht. Und das Ende ist Fluch. Diese beiden Lebensstile gibt es. Aber dann kommt Jesus aufs Tablett, hätte ich schon gesagt, auf die Szene. Parkett, das Wort hat mir gerade gefehlt. Tablett und Parkett, fast das Gleiche. Jesus kommt aus Parkett, wollte ich sagen. Und er hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Er ist am achten Tag beschnitten worden nach dem mosaischen Gesetz. Er ist nach 40 Tagen ist seine Mutter mit ihm zur rituellen Reinigung in den Tempel gegangen. Mit 12 Jahren, berichtet uns die Bibel, ist Jesus im Tempel, weil nach mosaischem Verständnis oder jüdischem Verständnis ein 12-Jähriger als Mann gilt und einmal im Jahr in den Tempel zu gehen hat, nach dem Gesetz. Er ließ sich dann taufen und da sagt Johannes der Täufer, was machst du denn hier? Ich müsste von dir doch und so weiter, du auf keinen Fall. Und dann sagt Jesus, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus tut das, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Und dann führt Jesus ein perfektes Leben, immer den Willen und den Gottes Gehorsam vor Augen. Seine Feinde können nachher nicht ihm irgendetwas ankreiden. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen, fragt Jesus. Und alle nehmen die Hand runter. Wer kann mich einer Sünde beschuldigen? Keiner. Und am Ende stirbt der Gerechte. Jesus hat keinen einzigen Fehler gemacht. Und er hat damit die Voraussetzungen erfüllt, um in der Gegenwart Gottes und im Himmel zu sein. Die Bedingung, die es dort braucht, ist völlige Gerechtigkeit. Und Jesus war vollkommen gehorsam, vollkommen gerecht und absolut vollkommen. Er hat alle Bedingungen erfüllt. Jesus kann mit Kühnheit und mit Zuversicht hingehen, weil er die Bedingungen erfüllt hat, die Gott verlangt. Weil Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Und aufgrund von seinem völligen Gehorsam ist Jesus vollkommen gerecht. Und jetzt kannst du denken, was soll das mit mir? Schön für Jesus. Was ist mit mir? Ich bin nicht gerecht, ich schaffe es nicht. Und das erlebe ich auch oft bei Christen. Dass man den Maßstab der Bibel vor Augen hat, und mir ging es ehrlich gesagt oft auch so, dass man den Maßstab der Bibel vor Augen hat, und es gab vor 500 Jahren einen Mann, der den Maßstab der Bibel vor Augen hatte und der gesagt hat, ich habe die Gerechtigkeit Gottes gehasst, weil ich sie als eine aktive Gerechtigkeit verstanden habe, als von einem Gott, der gerecht ist und über mich richtet. Martin Luther war sein Name. Lange, lange Christ gewesen. Diese hohe Messlatte. Und Jesus sagt dann in seinem Wort, und das ist etwas, was wir, glaube ich, wieder ganz neu entdecken dürfen. Jesus schenkt dir seine Gerechtigkeit. Er sagt im Johannesevangelium, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Und er wird, wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden. Und er spricht hier vom Heiligen Geist. Und wenn er kommen wird, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Ganz interessant, was Jesus hier sagt. Der Heilige Geist kommt, um die Welt zu überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann geht's weiter. Die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Die größte Sünde, die ein Mensch begehen kann, ist nicht irgendwie die Gebote nicht zu halten, sondern nicht an Jesus zu glauben, sagt Jesus hier. Und der Heilige Geist will unseren Herzen das offenbaren. Ohne Jesus hast du keine Beziehung zu Gott. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Ich weiß, in der jetzigen Zeit ist das ziemlich einseitig, wenn man das so sagt. Und es ist ziemlich angreifbar, wenn ich das sage. Aber ich habe es mir nicht ausgedacht. Jesus hat es gesagt. Jesus hat nicht gesagt, wir können den Weg gehen und den Weg gehen und den Weg gehen. Er hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Und das will der Heilige Geist uns vor Augen führen. Aber dann geht es weiter. Es geht um Gerechtigkeit. Der Heilige Geist will uns Christen von Gerechtigkeit überführen. Wessen Gerechtigkeit ist das denn? Nicht meine. Es ist seine Gerechtigkeit. Ihr Lieben, da können wir anfangen zu feiern. Im Jesaja heißt es, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Ich freue mich in meinem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Gott hat uns seinen Mantel der Gerechtigkeit angeboten. Jesus hat uns seinen Mantel der Gerechtigkeit angeboten. Wisst ihr was? Warum steht da vorne ein Stuhl mit Jans Jacke? Ich habe keinen Mantel, ich habe aber eine Jacke. Und ich stelle mir das so vor, ich darf zu Christus kommen. Mit meiner ganzen Schuld, mit meiner ganzen Sünde. Und ich darf hier die Gerechtigkeit Christi, den Mantel der Gerechtigkeit von Jesus anziehen. Und die passt mir auch. Wisst ihr was? Bei Christus, da hängen für dich, hängt dort eine Jacke. Und du musst nicht hinkommen zu Gott und sagen, ich muss mir irgendwie meine Gerechtigkeit selber zusammenschustern. Geh einfach zum Kreuz, hol dir seine Gerechtigkeit. Wenn ich zum Vater komme, komme ich nicht in meiner Gerechtigkeit. Ich komme in seiner Gerechtigkeit. Ich sage, Papa, Jesus hat mir eine neue Gerechtigkeit gegeben. Ich schaff's sowieso nicht. Aber du verwandelst mich immer mehr in dein Ebenbild. Das ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess. Ein Apfelbaum hat auch nicht im ersten Jahr sofort Äpfel am Baum. Und trotzdem ist er ein Baum, der Frucht bringt. Es dauert ein bisschen. Und wenn du gestern zu Gott gekommen bist, dich gestern bekehrt hast, erwarte ich nicht von dir, dass du heute dein Leben völlig auf die Reihe kriegst und aussiehst und lachst wie Jesus und dich verhältst wie Jesus und jedes Wort kennst wie Jesus. Aber du wirst verwandelt werden. Und das ist die frohe Botschaft. Und du darfst heute in die Gegenwart Gottes kommen, nicht wegen deiner Gerechtigkeit, sondern weil Gott uns seinen Mantel der Gerechtigkeit anbietet. Das ist der legitime Grund, der deine Identität ausmacht. Paulus sagt es so, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, und damit ist der alte Adam gemeint, der erste Mensch, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden durch den Gehorsam des einen viele zu Gerechten. Ihr Lieben, ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir uns so wahrnehmen. Wir haben den Mantel der Gerechtigkeit. Es kann sein, dass du dich manchmal noch wieder beschmutzt mit irgendwelchen komischen Dingen und ich sage, hey, da steckt mehr in dir drin. Mach es ab und mach es sauber und mach dir wieder bewusst, dass du den Mantel der Gerechtigkeit trägst. Lass dich nicht von deiner Sünde fertig machen, sondern steh wieder auf. Zieh diese Jacke wieder bewusst an. Darauf kommt es an. Mag einer sagen, das weiß ich doch schon alles. Meine Gegenfrage ist, warum lebst du das nicht? Und bei Luther hat das Jahre gedauert, bis es ihm plötzlich bewusst geworden ist. Also meine Botschaft ist, lass dich nicht verunsichern in deiner Identität. Die Stimmen, die von außen kommen, die Stimmen, die von innen aus deiner Seele hervorrülpsen und sagen, hey, du hast kein Recht zu Gott zu kommen. Wenn der Feind dir das wieder sagt, dann sag ihm noch einmal, weißt du was, ich bin da gewesen, ich habe meinen Mantel abgeholt. Zieh dich. Hau ab. Das ist deine Identität. Es gibt Mächte und Gewalten, die versuchen, uns Gläubige in dieser Identität anzugreifen. Die uns bewusst machen wollen, ja, da hängt ein Mantel der Gerechtigkeit für die anderen, die sie ganz fromm und am besten die aus der Kirchengeschichte, wo wir nicht mehr nachgucken können. Die waren alle ganz fromm, aber ich doch nicht. Nein, durch Glauben an Jesus, indem wir Buße tun von unseren Sünden und zurückkommen zu Christus, haben wir das Recht, diesen Mantel anzuziehen. Und darauf kommt es mir an. Und wenn diese Fragen dann kommen, die deine Identität in Frage stellen, dann sei dir bewusst, du bist in guter Gesellschaft. Das war bei Jesus auch so. Der Feind kommt und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann beweis es, mach aus diesem Stein Brot. Krasse Frage, oder? Da geht es nicht darum, dass Jesus Hunger hat, sondern es geht darum, die Identität von Jesus in Frage zu stellen. Bist du wirklich der Sohn Gottes? Bist du wirklich Christ? Warum geht es dir denn so schlecht? Warum hast du deine Arbeit verloren? Warum bist du gerade krank? Du kannst sagen, weißt du was? Zieh dich, Feind! Hau ab! Meine Gerechtigkeit ist nicht die Umstände in meinem Leben. Nicht, ob jetzt im Moment gerade alles gut ist, sondern weil Christus perfekt gehorsam für mich gewesen ist. Darum habe ich Gewissheit, in die Gegenwart Gottes zu kommen, dass mein Vater im Himmel mich hört. Nicht, weil ich so toll bin und so fromm bin, sondern deshalb, weil Christus das alles für mich getan hat. Ihr Lieben, am Ende, ich ziehe das jetzt mal aus, weil ich sonst so anfange zu schwitzen. Symbolisch wäre es besser, es anzulassen. Aber ich glaube, ihr habt das Bild verstanden. Eine Geschichte am Ende. Ein junger Soldat im amerikanischen Bürgerkrieg wurde während der Wache schlafend erwischt. Zur Strafe für seine Unvorsichtigkeit wurde er verhaftet und sollte erschossen werden. Dieser junge Soldat hatte einen Freund, der Rechtsanwalt war, und der Rechtsanwalt besuchte seinen verhafteten Freund und fragte ihn, wie es überhaupt passieren konnte, dass er eingeschlafen war. Wie hatte er nur so unvorsichtig sein können? Das kann ich dir erklären, sagt er. Ich habe seit 24 Stunden Dienst gehabt und ich bin total müde geworden. Ich bin einfach eingeschlafen. Keiner kam, um mich abzulösen. Der Anwalt brachte diese Aussage vor das Militärgericht und flehte die hohen Offiziere, die Todesstrafe zurückzunehmen. Traurig sagten sie ihm, dass niemand an dieser Entscheidung etwas ändern könnte, außer der Oberbefehlshaber der Armee. Und das war Abraham Lincoln, der Präsident der Vereinigten Staaten. Die Offiziere gaben dem verurteilten Soldaten Papiere, mit denen er sich ausweisen konnte, sowie Dokumente mit einer Erklärung des Urteils und die Gründe, warum das Urteil aufgehoben werden sollte. Der junge Soldat machte sich auf den Weg, aber auf dem Weg dorthin nach Washington ist er überfallen worden und ausgeraubt worden. Die Diebe nahmen seine Papiere und sein Geld. Alles, was er noch hatte, waren die schmutzigen und zerrissenen Kleider, die er trug. Verzweifelt setzte er seinen Weg nach Washington fort und versuchte, die Wachen vor dem Sitz des Präsidenten, dem Weißen Haus, davon zu überzeugen, dass er den Oberbefehlshaber der Armee unbedingt sprechen müsse. Aber keiner hörte dem Soldaten zu. Völlig verzweifelt setzte er sich auf eine Bank in der Nähe des Weißen Hauses. Er schluchzte und vergrub sein Gesicht in seine beiden Hände. Ein kleiner Junge sah den weinenden Mann. »Sir, was ist denn los?« fragte er ihn. Der Mann schaute auf und schüttelte traurig mit dem Kopf. »Du bist nur ein Kind. Du kannst mir nicht helfen. Ich will dich mit meinen Problemen nicht belästigen.« Aber der Junge gab nicht so schnell auf. »Erzählen Sie es mir doch, Sir. Vielleicht kann ich Ihnen doch helfen.« Also erzählte der junge Soldat dem kleinen Jungen seine traurige Geschichte, wie er während seiner Wache schlafend erwischt worden war und sein Todesurteil bekommen hatte. Er hatte nur eine Chance, dem Tod zu entgehen, und die bestand darin, dass der Präsident sein Urteil mildert. Aber jetzt hatte er keine Papiere mehr, um sich auszuweisen. Die Hoffnung war verloren. Der Junge hatte ganz still zugehört. »Komm mal mit«, rief er voller Zuversicht aus. Er nahm den Mann bei der Hand und führte ihn ins Weiße Haus. Er kam zu der großen Tür des Oval Office, des Büros des Präsidenten, und als er die Tür öffnen wollte, versuchten zwei Wachen, ihn daran zu hindern, aber der Junge protestierte. »Mein Vater hat mir gesagt, dass ich zu jeder Zeit hineinkommen darf. Er würde mich immer und jederzeit reinlassen.« Dort saß er, hinter dem Schreibtisch der Präsident. Der junge Soldat, der sich wegen seiner Lumpen schämte, stand hinter dem Jungen, als er Abraham Lincoln vorgestellt wurde. Auf das Drängen des Jungen erzählte der Soldat mit Tränen in den Augen noch einmal seine Geschichte. Der Präsident hörte aufmerksam zu, und als der junge Mann geendet hatte, begnadigte er ihn und sprach ihn frei. Er hob das Urteil vollständig auf. Das ist die Geschichte von Ted Lincoln, die mich mega bewegt hat. Von so einem kleinen Jungen, der voller Zuversicht sagen kann, ich gehe mit dir an diesen ganzen Wachen vorbei, weil mein Papa mir gesagt hat, ich darf kommen. Das ist deine Identität. Du kannst an den ganzen himmlischen Herrschern vorbeimarschieren und sagen, mein Papa hat gesagt, ich darf kommen. Das ist deine Identität. Und Dankeschön. Und ihr Lieben, das ist das, was das Leben von Martin Luther ausgemacht hat. Wo er gesagt hat, als ich das verstanden habe, ich begriff, sagt er, dass dies der Sinn ist, offenbart wird durch das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes, nämlich die passive Gerechtigkeit, durch die uns Gott, der Barmherzige, durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Darum geht es. Und er sagt dann, nun fühlte ich mich ganz und gar neu geboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Da zeigte sich mir sogleich die ganze Schrift von einer anderen Seite. Nun, mit wie viel Hass ich früher das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit umso größerer Liebe pries ich dieses Wort als das für mich Süßeste. So sehr war mir diese Paulusstelle, und damit meint er den Römer 1, Vers 17, wo steht, denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist das, was Martin Luther neu erkannt hat, was er neu betont hat. Und ihr Lieben, ich werde nachher hier vorne so nette Zettel hinlegen, vorne auf dem Tisch. Und da könnt ihr euch, bald ist nämlich Reformationstag, und da könnt ihr euch, so einen Zettel kann ich euch besorgen, wenn ihr möchtet, über einen Kollegen von mir, den ich sehr schätze, aus der Baptistengemeinde. Könnt ihr euch in die Tür machen. Da steht zum Beispiel drauf, heute ist Reformationstag. Wir versüßen euch den Reformationstag. Wir sind nicht sauer, dass ihr Halloween feiert. 31. Oktober. Ihr Lieben, ihr habt die Möglichkeit, diese frohe Botschaft euren Nachbarn, euren Kindern, die zu euch an der Tür klingeln, weiterzusagen, dass ihr eine neue Gerechtigkeit habt. Oder dieses hier, das ist auch ziemlich cool. Heute vor 499 Jahren war ein besonderer Tag. 31. Oktober 517, der erste Reformationstag. Darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch, wenn du heute bei uns klingelst. Ihr könnt nachher einfach da einen Strich machen und ich werde einfach entsprechend viele Exemplare besorgen. Die könnt ihr euch dann am 31. an die Tür heften und könnt hoffentlich tolle Gespräche mit euren Nachbarn führen über die Gerechtigkeit Gottes. Ich möchte jetzt zum Abschluss das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen.